Schüssel, was ist das genau? Meine Vogel haben Ketzen, das auch. Ein Mann der Waffel, die Weise verrückt.
Sehnsucht nach Verschmelzung.
Oh, super. Schöne Selbstaufgabe. Wer darf ich fragen, von wem das kommt? Felix möchte. Nein, die Schweiz, okay.
Ja, aber mein Thema war doch schon letztes Mal. Jetzt könnte ja ein anderes kommen.
Das ist jetzt so. Da müssen wir jetzt durch, so. Felix.
Haben wir los.
Genau, das hat das Schicksal entschieden.
Es geht um das Thema Verschmelzung.
Sehnsucht nach. Als Hinweis. Felix, ja. Möchtest du zu dem Thema was sagen?
Was dich daran interessiert oder ein Abriss, in welche Richtung?
Wenn ich geboren werden will, dann habe ich so einen Traum, wie das sein könnte, mit Mutter und Vater, diese allumfassende Liebe oder diese Verschmelzung und diese Sehnsucht danach, die ist sicher auch da, ja, und das würde mich ein bisschen mehr interessieren, wo das überall reinspielt, oder?
Ja, die Frage ist ja, wenn du sagst, die Verschmelzung mit den Eltern, dann würde das ja bedeuten, die Verschmelzung mit deren Themenkomplexen, was in der Art und Weise, wie unsere Eltern sich um ihre Traumatisierungen, Verletzungen und Wundengefühl gekümmert haben, bedeuten, du verschmilzt mit ihnen zu einem großen Trauma. Direkt auf Anfang, herzlichen Glückwunsch. Deswegen ist die große Frage, ob das dieses tatsächlich eine Lösung ist. Es schafft definitiv Zugehörigkeit.
Ja, also eben, ich habe das Gefühl, das ist das gleiche Problem. Also das, als Kind möchte ich irgendwo diesen Kontakt haben, diese Beziehung haben und es ist dann eben nicht möglich. Dann kommen eben diese Traumata zum Zug von den Eltern. Ja. Und das ist ja voll scheiße.
Naja, in den Traumakontakt zu gehen, ist ja auch eine Form von Beziehung. Wenn du sagst, Beziehung ist nicht möglich, dann würde ich an der Stelle sofort widersprechen, weil auch ungute, nicht lebensbejahende, einschränkende oder verletzende Bindungen und Beziehungen sind Beziehungen. Das heißt, wir kommen immer in Kontakt. Selbst ein Kontaktabbruch ist eine Beziehung.
Also ich halte es auch für schwierig, oder was mich umtreibt, ich formuliere es besser so, dieser Begriff Verschmelzung beinhaltet ja vielleicht auch ein Stück weit vielleicht die Aufgabe von eigenen Anteilen, um eben diesen erwünschten Kontakt aufrechtzuerhalten. Und da ist ja die Frage, ist das ein erstrebenswerter Zustand, der gesund ist? Oder ist die Lösung vielleicht eher eine Idee zu sagen, ich bin gesund bei mir? Und in diesem gesunden Kontakt versuche ich, in Kontakt zu kommen mit dem Gegenüber, ohne die Idee der Verschmelzung.
Ich würde noch mal einen Schritt davor gehen, weil das Thema ist ja Sehnsucht nach Verschmelzung. Das ist ja nicht Sehnen nach Verschmelzung, sondern Sehnsucht. Wir haben also ein Sehnen und eine Suchterkrankung. Das heißt, das Beziehungsangebot an sich im Glauben an eine Verschmelzung ist bereits ein Abhängigkeitskonstrukt.
Sag das nochmal.
Das Sehnen nach Verschmelzung ist ja bereits ein Abhängigkeitskonstrukt.
Ja, stimmt. Ja. Weil ein Bedürfnis daraus entsteht.
Ein Bedürfnis ist keine Abhängigkeit, das ist noch ein Zacken schärfer. Das heißt, wenn ich über das Sehnen und die Sucht gehe, bin ich bereits abhängig und wir sind ja abhängig, aber die Frage ist, sind wir zudem, dass wir am Anfang unseres Lebens von unseren Eltern oder Bezugspersonen abhängig sind, auch noch in der Abhängigkeit von, ich nenne das immer unsere Bilderbuchideen. Also wir hatten ja alle als Kinder so lustige Pappbilderbücher mit ach so heilen Familien, meistens Eltern und Kinder und irgendwie, und es sah immer alles ganz heil aus. Und ich glaube, dass das auch unser Familienbild geprägt hat.
Naja, dann schlage ich vielleicht aus der Reihe. Ich hatte Strubbelpeter, da war die Welt nicht immer so heile in die einzelnen Geschichten.
Ja, das ist die Frage. Also das ist ja eine heile Welt, weil Strubbelpeter, wenn er nicht macht, was die anderen von ihm wollen, draufgeht. Das ist ja eines der Bücher mit dem höchsten Grad an Gehorsamsantragen an die Kinder mit Guck dir an, was passiert, wenn du nicht aufisst, deine Fingernägel nicht schneidest und was weiß ich. Das ist ja alles genau da drin. Also der Strubbelpeter ist ja konträr zu Pippi Langstrumpf zum Beispiel. Das sind ja zwei verschiedene Zeiten mit zwei komplett unterschiedlichen Modellen, wie wir Kinder begleiten oder wie uns als in Zeiten, wo wir Kinder waren, begegnet worden ist. Also dahinter ist ja eine elterliche Philosophie verborgen. Von daher glaube ich, ist deine Idee von ach so heiler Familie gar nicht weit weg. Also wenn du artig aufisst, passiert dir auch nichts. Und am Essenstisch wird nicht gezappelt, so wenn ich noch richtig erinnere, was so alle für Geschichten sind im
Ja,
Strubbelpeter, dann ist das ein Teil davon.
das andere war noch, Felix, dass du gesagt hast, oder die Frage, wenn ich es richtig verstanden habe, wie überträgt sich es ins Hier und Jetzt? Das war ja, glaube ich, auch noch ein Teil der Frage, oder?
Ja, habe ich dann vielleicht auch so eine Sehnsucht, mit Frau zu verschmelzen und stelle mir dann irgendwas Gigantisches vor, was Liebe sein könnte oder sollte, oder?
Die Frage ist ja, was du unter Verschmelzung verstehst.
Käsefondue.
Als Beispiel, und dazu brauchst du eine ganze Menge Hitze. Und Hitze entsteht über Reibung. Also um verschmelzen zu können, musst du dich also auch sehr an dir selber reiben. Weil es ist ja danach kein Ich und auch kein Du, sondern ausschließlich ein Wir übrig.
Wenn die Verschmelzung vollzogen ist.
Ja, und in diesen, und das kennen wir von Partysequenzen, wenn Paare gehen, dass jemand sagt, wir gehen jetzt. Also, dass gar nicht mehr geguckt wird, ist es eventuell wirklich in beidem Interesse, kann einer noch bleiben, kann eine schon gehen oder umgekehrt, sondern es sind ja diese Pseudo-Ideen von demonstrativer Einheit. Und ich bin eben nicht sicher, ob Verschmelzung das ist, was Felix interessiert, oder ob es nicht ein also vielmehr die Frage nach einer Einheit ist, weil ich kann ja eine Einheit haben, in dem, dass ich unterschiedlich bin. Das heißt, ich darf so bleiben, wie ich bin, und ich bin eine Einheit mit jemand anderem. Und dieses Modell empfinde ich als lebensbejahender, auch wenn es im tagtäglichen deutlich mehr Flächen gibt, wo man diese Einheit immer wieder ausloten muss und eben auch Tage hat, wo man keine Einheit ist. Aber ich kann diese Einheit verlassen, weil ich bei einer Verschmelzung nicht mehr kann.
Ja. Aber was ist denn das Interessante an der Verschmelzung oder das Erstrebenswerte?
Ich glaube, dass es eine Illusion ist. Also meiner Meinung nach der Irrglaube, weil ich würde nicht mal Glaube dazu sagen, dass zwei Menschen so miteinander zusammen sind, dass keiner mehr weiß, wo er aufhört und der andere anfängt.
Ja.
Und die Frage ist aber, ist das ein Konstrukt, was ich, wenn ich in Beziehungszeitalter denke, wirklich auf eine Partnerschaft also ausrichten könnte? Oder ist es ein Moment wie in der Sexualität, wo es danach aber auch wieder in die Separierung geht? Und was eben unklar ist, ist, ob diese Idee überstilisiert ist, weil sie wäre ja hinterher nicht lebensfähig. Also ich müsste in der Verschmelzung ja alle zusammen machen, vom Supermarkt bis zum Klogang. Also ich kann mich sehr an einen Lehrer von mir erinnern, ist ein Konstrukt gewesen, um genau diese Erfahrung aufzulösen, 24 Stunden an einen anderen Menschen angebunden hat. Und es war nicht mein Partner. Und ab da mussten wir alle zusammen machen. Also es war total klar, wenn der eine aufs Klo geht, geht der andere mit. Also es gab keinerlei Rückzugsort mehr. Und man ist die ganze Zeit am Ausloten gewesen. Was will der andere? Was will ich? Und wie bekommt man das miteinander hin?
Anstrengend.
Na, noch anstrengender war, dass von dem Unternehmer die Frau auch anwesend war, die wiederum an jemand anders angekoppelt worden ist. Allerdings, das viel schlimmer fand, dass ich an ihren Mann angekoppelt war. Ich weiß nicht, was schlimmer war für wen. Aber links in Felix Modell ist ja die Idee erstmal, dass das ein Paar ist, was so gebunden aneinander ist, dass diese Bindung keine physische ist, sondern eine psychische Bindung.
Ja.
Und das ist was, wo ich nicht sicher bin. Also diese Erfahrung hat mich sehr weit gebracht, weil ich danach meine Ideen von Partnerschaft fast alle in die Tonne gekloppt habe.
Also ich finde mich da wieder in der Erklärung, weil tatsächlich ist ja dieser Irrglaube auch etwas, dem ich sehr lange unbewusst gefolgt bin, nämlich in meiner Ehe. auch mit dem, das wird mir jetzt gerade so bewusst, wenn ich darüber nachdenke, wahrscheinlich mit dem unterbewussten Wunsch der Verschmelzung, mit dem Resultat für mich, dass ich mich halt fast selber aufgegeben habe. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, das war definitiv nicht gesund, definitiv. Es war jetzt nicht so krass zu sagen, man ist da 24 Stunden aneinander gekettet, so krass war es ja nicht, ne? Aber der Impuls in mir ging wahrscheinlich schon in die Richtung, wenn ich da ehrlich zu mir bin.
Na, ich glaube, dass Verschmelzung auch ganz viel mit Kontrolle zu tun hat. Und da ist ja dann sofort das Bild der eigenen Enttäuschung, der Verlust und alles wieder präsent. Also will ich verschmelzen um den Verlust, wenn der oder die andere geht und Beziehung ist tagtäglich verlassen werden? Damit muss man sich ja auseinandersetzen. Ja, wenn der Partner, die Partnerin zur Arbeit geht, wenn sich mit Freunden trifft oder was alleine machen will, das sind alle Dinge, wo wir verlassen werden. Und dann gibt es ja in unserem Patchwork-Zeitalter noch, wo die sich um Kinder aus früheren Beziehungen kümmern, wo man nicht dabei ist, wo die ihre Ex-Partner treffen, weil das die Elternteile der Kinder sind, die vorhanden sind. Das sind alle Situationen, wo ich sage, wir üben tagtäglich verlassen werden. Und wenn ich mir vorstelle, ich müsste mit zu den Besprechungen der beiden Eltern, obwohl die kein Paar mehr sind, wenn sie ihren Kindern die Leviten lesen oder über die also beraten oder mit den Kindern überhaupt was machen oder in den Enkeln, dann finde ich, ist das überhaupt nicht mehr mein Grad der Freiheit. Weil freiwillig wäre ja, ich könnte entscheiden, aber wenn ich verschmelze, muss ich mich dem ja permanent aussetzen. Und es sind die vielen kleinen Dinge. Es fängt bei einem Telefonat oder einer Sprachnachricht oder einem Messenger-Dienst ja an. Das würden wir immer zusammen machen. Und ich kann sagen, in dem Fall musste der Unternehmer noch was illegal machen. Wir mussten also die Anlage verlassen, was verboten war. Und ich konnte das ganz salopp mitmachen, weil klar war, ich habe keine Verantwortung. Nur weil ich mich nicht dagegen stelle, das wiederum fand ich auch eine interessante Idee. Man kann also in einem Verschmelzungsmodus jegliche Form von Selbstverantwortung auch abgeben.
Ja.
Das hilft nur leider nicht.
Im Gegenteil, kann sogar kontraproduktiv sein, unter
Den Ärger
Umständen.
gab es hinterher für beide.
Genau.
Warum gab es den für beide?
Naja, weil in einer Verschmelzung hast du ja auch noch ein Regulativ, ne?
Ja.
Ich hatte einen großen Bonuspunkt, weil mir hatte der Lehrer vorher gesagt, ich soll während der ganzen Übung meinen Widerstand aufgeben. Die Karte habe ich natürlich als Trumpf im Ärmel gezogen in dem Moment und gesagt, na lieber, der Job war ja parallel, kein Widerstand. Und danach hielt sich der Ärger auf meiner Seite in Grenzen und in meinem Gesicht war nur noch ein großes Grinsen. Aber grundsätzlich ist man mitverantwortlich. Weil hätte ja auch sein können, kein Widerstand zu der Regel, alle bleiben in dem Areal. Und dann ist es, wenn also Verschmelzung auf einer Mann-Frau-Beziehungsebene oder auf einer Paar-Beziehungsebene gedacht werden soll, natürlich ein Ideal, was kaum realistisch ist. Und wo ich auch sehr schnell wieder in mittelalterlichen Strukturen lande, ne? Wo Paare nicht, also wo die Frage ist nach der Gleichwertigkeit zwischen Männern und Frauen. Und deswegen glaube ich, ist der Anteil der Männer, die sich Verschmelzung wünschen, wie das früher war, höher als der Anteil der Frauen, die sich das wünschen.
Also, ich bin da ja anders gestrickt. Ich glaube, eine achtsame Begegnung mit zwei Individuen, die ganz bei sich sind, im Gegensatz zu einer Verschmelzung, kann in meiner Sicht wesentlich erfüllender sein. Also, das ist der Grund, warum ich diese liegende Acht da oben habe. Ne? Das ist genau das, was es für mich symbolisiert. Das sind zwei Individuen, die sich achtsam begegnen, ohne zu verschmelzen.
Ich verstehe das ja als einen schönen Wunsch. Nur in meinem Alltag gibt es Situationen, wo aufgrund von Stress, Überforderung, Übertaktung das mit der Achtsamkeit nicht mehr ganz so prickelnd ist. Und meine Erfahrung ist auch, dass im Gegenüber das ähnliche Strukturen sind. Und dann ist das schon wieder ein Ideal. Ich kann mich zwar immer wieder zurücknehmen und mich an meine eigenen Werte erinnern, aber ich glaube, ich brauche auch ein Sehnen danach, dass selbst wenn ich was vergeigt habe, also unachtsam war, dass Begegnung möglich ist. Und das ist für mich der Inbegriff von immer wieder eine Reintegration zu starten. Also ich rede nicht von toxischen Situationen, aber die anzugucken, also wie wir uns überfordern, weil wir von uns erwarten, achtsam zu sein. Und gleichzeitig glaube ich eben, dass es auch eine Art von Missbrauch mit Achtsamkeit gibt. Und das ist in Kreisen, die so sozial, spirituell unterwegs sind, viel mit Bindungs- und Beziehungsarbeit machen, oft ein Thema, weil ich kann achtsam keine Grenze setzen.
Warum nicht?
Weil sie von jemandem, der nicht achtsam ist, nicht gehört wird. Ich muss also die Freiheit haben, das Energielevel adäquat anzupassen. Das hat nichts mit Lautstärke zu tun, aber mit einer Präsenz. Und dann bin ich nicht immer in der Energie mehr, in der ich bin. Aber ich kann wirklich viele Geschichten in meinem Leben in die Retrospektive mir wachrufen, wo ich mit Achtsamkeit nicht weitergekommen wäre.
Also wenn jemand anderes das nicht hören kann.
Also stell dir vor, du bist bei einer Staatssicherheit zum Verhör und jetzt hast du die Idee, dem Stasi-Offizier achtsam zu begegnen. Ich glaube, da brauche ich nicht weiterreden. Da bist du
Nee.
sofort klar und sagst, danke.
Danke. Ja.
Wenn du einem Vater begegnest, der über den Durst getrunken hat, also stockbesoffen ist, der hört keine leisen Töne mehr.
Nee.
Kannst nur noch denken, okay, morgen ist ein neuer Tag. Erinnern wird er sich nicht.
Nein, wahrscheinlich nicht.
Einem Narzissten mit Achtsamkeit zu begegnen, finde ich schwierig.
Okay.
Also achtsam, glaube ich, ist mir hier zuerst hin, also zu mir achtsam zu sein, was ist mit mir los? Das heißt ja nicht, dass ich in kriegerische Auseinandersetzungen gehe. Aber ich muss zuerst gucken, Vorsicht, ist hier Achtsamkeit und wie gehe ich gerade mit mir um? Und ich mache mich nicht mehr abhängig von Werten und Idealen in meinem Leben.
Was ist denn in dem Kontext alles mit Achtsamkeit gemeint? Also ich hätte jetzt, ihr dachtet, das ist einfach nur, ich merke die Dinge. Was ist Achtsamkeit in dem Kontext für dich?
Achtsam ist aus dem, wie ich Daniel verstehe, eine Idealvorstellung, in der es um Formen von Sanftmut ganz häufig geht. Um Begegnungen, wo gerade wenn jemand Erfahrung gemacht wird, wenn er wütend wird oder auch mal herrisch sein kann, ein Korrektiv findet, um aus dieser Verhaltensstruktur in etwas Ruhigeres zu kommen. Dabei ist aus meiner Erfahrung ganz selten klar, dass wenn ich in so eine brassige Situation gerate, dann gerate ich ja nicht da rein, sondern da ist vorher was passiert. Ich habe bereits etwas empfangen, also eine Aktion wahrgenommen und dann erfolgt die Reaktion. Und solange wie wir nicht klar haben, dass das bereits eine Reaktion ist, ist die Idealvorstellung, die kasteit mich. Die würde mir meine Ausdrucksformen nehmen, weil, na klar, ist es netter, wenn ich mit dir, Katja, ruhig und entspannt rede. Und wir Tonfälle haben, Stimmmelodien, die einladend sind und keine Gefahrensituation darstellen. Verstehe ich. Aber so ist ja nicht unser tagtäglich 24/7 Alltag.
Ja. Ich würde dann immer noch in dieser Achtsamkeit auch eine Vehemenz möglich sehen. Aber das, was ich gehört habe, die sind aus dem langsamen Rhythmus rausziehen, weil den braucht es wahrscheinlich für eine gute Achtsamkeit, weil sonst merke ich gar nicht mehr, sonst bin ich in so einem Modus drin. Und dass man da nicht kontinuierlich in diesem ruhigen Rhythmus, wo man bleibt, das ist nachvollziehbar.
Nein, ich glaube, Achtsamkeit ist auch eine Gefahr, dass ich alle durchdenke, vorher alle Eventualitäten checke, um irgendeine Vermeidung zu machen. Aber damit bin ich nicht mehr ich. Das Achtsamkeit ist ja so ein Boom-Thema in unserer Kultur gerade. Also schon eine Weile, aber ist immer noch so ein Boom-Thema. Da wird es ja häufig in den Bereich der Verlangsamung gelegt. Also alles bewusster zu machen und langsamer. Und das mag in manchen Situationen sicher stimmig sein, aber ich bin vorsichtig, ob das so eine Idee ist, das mir zu einem Lebensthema zu machen. Ich gehe Thich Nhat Hanh in einem Kloster und gehe harken und setze meine Wege oder meine Schritte in einer Zeitachse. Das funktioniert bei ihm, weil er von anderen getragen wird. Wenn er die Dinge täte, die er bräuchte, um zu leben und so einen Ashram zu unterhalten, glaube ich, müsste er seine Schritte auch beschleunigen. Ja, ich verstehe, dass da einer was vormacht und es wird dann gehypt und dann wird darüber ein Buch geschrieben und es verlegt sich sehr gut. Und das ist ja auch etwas, wo klar wird, danach sehnen wir uns. Entschleunigung, wacher zu sein, achtsamer zu sein. Wie ich sage, was für Selbstoptimierungsideen.
Was bei mir kommt, ist in dieser Achtsamkeit, ist die Wahrscheinlichkeit, aufeinander einzuhaken, geringer. Diese Sehnen kann ich so ja nachvollziehen.
Ein Haken, du meinst einen Konflikt.
Ja.
Ja.
Dass das als Lösung benutzt wird, weil wir konflikterfahren sind, mit unseren Lösungsansätzen nicht immer erfolgreich waren, ist das eine Idee, wenn wir entschleunigen, können wir die Dinge anders lösen.
Ja, mich treibt da noch was anderes um. Also es geht mir gerade die ganze Zeit durch den Kopf und da denke ich mich natürlich wieder, was ich auch gehört habe. Und da ist auf jeden Fall was Wahres dran. Es kann ja auch eine Strategie sein, zusammen mit einer Wertebasis eine Kurve zu nehmen und nicht zu tief in Kontakt zu gehen.
Und wenn das eine Strategie ist, um Kontrolle zu bewahren, was ja
Ja.
erstmal in Ordnung ist, weil man viel zu viel Vorwürfe gehört hat, weil man so ist, wie man ist, aufgrund seiner eigenen Verletzungsbiografie, dann hilft Achtsamkeit an der Stelle nicht, sondern die Hinwendung zur Verletzungsbiografie. Und dann sind wir eigentlich auch genau wieder da, wo Felix sein Thema verortet, weil Verschmelzung ist ja eine Überlebensstrategie aus einer Verletzungsbiografie von Trennung und Verlassenwerden. Wenn ich verschmolzen bin, kann ich nicht verlassen werden. Aber gesunden kann ich leider auch nicht mehr. Ja, Sandra, es gefällt nicht jedem heute.
Nee, da fällt gerade ein dicker Brocken.
Sag mal noch mal den letzten Satz,
Da
bitte.
fällt gerade ein dicker Brocken.
Ich wollte
Ich nicht hören.
Dein letzter Satz, so wie gar.
Mein letzter Satz ist, dass letztendlich diese Idee von Verschmelzung ja auch eine Überlebensstrategie ist, aufgrund von verlassen worden sein. Ja, es ist ein Verlust und daraus sozusagen eine Lösungsstrategie zu entwickeln, das wäre Verschmelzung, aber es ist keine Lösung, es ist eine Überlebensstrategie. Und damit ist es ein traumatisiertes Thema. Das heißt, solange wie ich verschmelzen möchte oder Verschmelzung noch als Ziel meines Lebens betrachte, bin ich noch in einer Abhängigkeit zur Verletzungsgeschichte meiner eigenen Biografie. Das heißt, ich müsste mir Verlust und Verlassenwerden angucken und gucken, ob ich wirklich verlassen worden bin. Was ich in der Verletzungsstruktur von dem, was ich mit Klientinnen in meiner Praxis erlebt habe, oft aus dem Blick außerhalb des Tellers ganz anders wahrgenommen habe.
Sind dann Verschmelzung und Kontrolle die Gegensätze oder korreliert es irgendwie miteinander?
Ich glaube, dass Verschmelzung ein Teil von Kontrolle sein kann. Und dabei wird übersehen, dass auch der andere mich kontrolliert. Und damit bin ich wieder abhängig. Also ich glaube, dass Verschmelzung ein ziemlich toxisches Beziehungsmodell ist.
Also die Kontrolle dominiert gerade irgendwo in beiden
Na, ich glaube, dass hinter Kontrolle
Ansätzen.
ja auch eine Überlebensstrategie steckt. Also ich glaube, dass das, was tatsächlich dominiert, ist eine Idee, aus einer Wund- und Verletzungsstrategie oder aus einer Verwundung oder Verletzung eine Strategie entwickelt zu haben, wie du da rauskommst, damit dir das nie wieder passiert. Aber das ist irre, das geht nicht. Und deswegen glaube ich, ist das, was da drunter liegt, nicht Kontrolle, sondern eben Verletzung. Eine ganz tiefe seelische Verletzung, psychisch-seelische Verletzung.
Schnauf. Fühlt sich gerade so an, dass da nochmal ein Riesenberg zu tun ist.
Glaube ich nicht. Also ich glaube nicht, dass es ein Riesenwerk ist, sondern sich anzuerkennen, dass ich diese Verletzung erfahren habe und daraus resultiert ja eine Kraft. Also wir sind zigmal alle verlassen worden. Wir sind zigmal alle verletzt worden.
Interessanterweise finde ich das verletzt worden gefährlicher als das verlassen werden. Aber das hängt sicher auch vom Alter ab.
Vielleicht hast du mit verlassen werden mehr Erfahrung.
Ja, das ist auch möglich.
Da kannst du souverän mit umgehen.
Hat für mich eine gewisse Schwere, das Thema irgendwie gerade.
Ja, weil es uns auf unsere Verletzungsbiografien zurückwirft und dann sind wir wieder bei, was macht uns Mut? Letztendlich haben wir alle, die wir hier sitzen, diese Verletzungen und dieses Verlassen werden erlebt und jetzt kommt's, überlebt. Sonst würden wir nämlich nicht hier sitzen. Und das vergessen wir immer ganz schnell. In dieser Idee, was ist mir passiert, ist fast immer sofort die Retrospektive. Und dann ist das wie, als würde die Büchse der Pandora öffnen und mir fällt ein Ding nach dem anderen ein. Und gleichzeitig denke ich, stopp, können wir das nicht beenden? Also, das ist ja der direkte Weg in eine Depression. Warum denn? Also, wir kennen unsere Verletzungsgeschichten. Warum sagen wir denn, ich habe erlebt und überlebt? Schön, dass ihr alle noch da seid. Und schon ändert sich die Stimmung. Hat ja, zieht schon mal die Augenbrauen hoch und lacht.
Stimmt.
Es ist ja genau unsere Entscheidung. Wie zugewandt sind wir dem Leben und dem, wo wir gerade stehen und wie viel Bereitschaft gibt es? Natürlich ist es auch ein Stück unserer Sozialisation, dauernd in diese Altlasten zu gucken. Vielleicht ist das mal eine schöne Idee für jede dieser Verletzungen, eine leere Glasflasche oder ein altes Glas zu benutzen und das mal in einen Container zu werfen und weg ist weg. Da macht ja hinterher sich auch niemand mehr Gedanken, was aus dem Altglas wird. Da entsteht was Neues. Genau, Verschmelzung. Aber nicht mehr mit uns. Weg wer? Und wir sind fit und frei. Dann können wir eh noch Hans im Glück machen. Kannst Frank
Ja.
frei nach Hause gehen. Thema erledigt.
Ich muss den nächsten eh mal zur Altglastonne. Dann
Ja, siehst du? Und
bietet
dann
sich
zählst
das
du mal,
an.
wie viel du da rinschmeißt und dann weißt du, wie viele Themen das gerade waren, die du losgelassen hast. Ja, pro Weinflasche ein Sehnen nach irgendwas, nach Gemütlichkeit, nach Hoffnung, nach Miteinander. Vielleicht wollte man auch jemanden rumkriegen. Egal. Und das sich klar zu machen. Und das geht ja auch mit Gläsern, also Bisek, Tomaten oder Pesto. Ah, eine Runde Sehnsucht nach Italien. Tschüss. Oder Urlaub oder ja, was immer man damit verbindet.
Und plötzlich wird der Gang zum Altglascontainer
Eine totale
ein
Freude.
Event. Ja.
Und ich glaube, dass uns das hilft, wenn wir das jedes Mal uns klar machen, es ist vorbei. Und viele Dinge haben nicht diese Wirkung auf uns, die wir ihnen geben. Es gibt Verletzungen, ja, und es gibt Verletzungen, die brauchen eine Hinwendung. Und es gibt Dinge, die theoretisch uns nicht mehr beeinflussen und die wir benutzen, weil sie uns letztendlich eine Berechtigung für bestimmte Verhaltensweisen geben. Und das finde ich schade, weil wir dadurch nicht frei handeln, sondern wieder verschmolzen mit irgend so einer Cheat-Idee von Anno Zopf.
Jetzt interessant finde ich, wie konträr manchmal dann auch die Handlungen sind. Also diese genährt sein, genährt worden zu sein, so rum. Und wenn dann heute jemand anbietet, die Rechnung zu übernehmen, komme ich in Schwierigkeiten. Wie konträr das ist, also diese auf der Handlungsebene, weil das ja eigentlich das wäre, wenn ich das jetzt so überlege, wonach ich mich sehne.
Und das dann aber auch zu genießen.
Und das, genau.
Und das als eine völlig normale Situation zu betrachten.
Genau.
Und ich glaube, dass das schöne Momente sind.
Ja. Wirklich gut.
Und deswegen finde ich den Satz, also den Felix am Anfang gesagt hat, dann ist Kontakt und Beziehung nicht möglich. Ich würde denken, dann ist Kontakt und Beziehung zu dem, wer ich im Ursprung bin, nicht möglich, weil ich den durch Überlebensstrategien verhindere.
Mir wühlt es gerade ganz schön.
Hans-Eckard Wenzel hat ja ein Lied gemacht, jedes Ich braucht auch ein Du, weil ich finde, der hat das wirklich auf den Punkt gebracht. Also ich brauche ein Du, an dem ich wachsen kann. Und das kann ich nicht, wenn ich verschmelze.
Welcher Philosoph?
Es ist ein Poet, Songschreiber,
Ja.
Liedermacher, Schriftsteller, Autor, Clown, was immer. Also bei ihm ist immer schwierig. Eigentlich darf man nicht sagen Liedermacher, alles andere ist er. Also es lohnt sich auf alle Fälle nochmal das anzugucken, weil ich glaube, dass er das sehr gut auf den Punkt bringt. Ja, klar, es ist miteinander leichter und gleichzeitig eben auch schwerer. So ein bisschen absurd, wie das ist, aber sonst wären wir allein auf dieser Welt. Und das will keiner glauben.
Der war schwerer.
Ich glaube, das wäre wirklich anstrengender. So, Felix grübelt. Jetzt interessiert mich, worüber Felix nachgrübelt.
Also diese Szenen nach Begegnung. Das ist schon was ich eher dann verstehe als dieses Verschmelzen aus dem unterschiedlichen Sein heraus, wirklich da einander zu begegnen. Und dann frage ich mich, ja, manchmal, ich habe oft schon Situationen erlebt, habe ich gedacht, ich bin dieser Person begegnet und im Nachhinein hat sich da herausgestellt, wir haben uns, was, oder jeder hat das ganz anderes wieder verstanden.
Ja, und gleichzeitig ist ja in dem ersten Moment, wo du denkst, jetzt hast du eine Begegnung und die ist großartig, die trägt dich in dem Moment. Das ist so ein Glücksmoment.
Ja,
Und
ja.
ja, und wenn es dann lange trägt, dann trägt es eben durch ganze Lebensphasen. Und dann gibt es eben auch Dinge, die, wo wir merken, erst in den weiteren Begegnungen, es trägt nicht, oder wir haben eine Annahme in unserem Glücksrausch, rosarote Brille oder wie auch immer. Und dann kommt die Relativierung durch Alltag. Und dann sehen wir eben, okay, bleibe ich an der Begegnung dran und gucke, welches Wachstum ist da und integriere das. Oder sage ich, okay, ich separiere mich, löse den Kontakt und zwippe sozusagen den Menschen aus meinem Leben. Ich glaube, dass das einfach auch eine Wahl ist, die wir haben.
Ja.
Und gerade in diesen Enttäuschungen genau zu gucken, was ist das, was ich projiziere auf den anderen, weil ich mir was wünsche. Und erst in dem Loslassen finde ich, also dieses Wunsches, und wenn ich merke, die Begegnung ist nicht so tragfähig, wie ich dachte, finde, also ist meine Ulrike Wahrheit, dann wird es spannend. Also meine beiden Freundinnen hier anwesend würden jetzt bejahen und gleichzeitig regelmäßig schütteln sie über mich den Kopf. Sie geloben seit letztem Jahr Besserung.
Kopf nicht mehr zu schütteln, oder?
Ja, nicht mehr so vehement zu schütteln. Nicht schütteln schafft ihr gar nicht.
Nee, ist gleich auch nicht. Spaß und schüttelte.
Ja, das Dranbleiben, das zu integrieren, auch aus eigener Erfahrung jetzt so aus dem letzten Jahr, also die letzten 12 Monate, ist persönliche Erfahrung ist auf jeden Fall besser und sinnvoller als das Weglaufen. Das muss
Ja.
ich sagen. weil das war ganz, oder früher war meine Strategie. Haben wir auch mit Abenteuer 1.0 erlebt, dass ich einfach dann die Tür zumache. Aber da ist ja dann auch jede Möglichkeit genommen, wie du sagst, das zu integrieren und dran zu wachsen.
Genau, und ich glaube auch nur durch diese Art der Scharfstellung unserer inneren Objektive verstehen wir auch unsere Form der Illusionen.
Ja, definitiv. Was aber nicht heißt, dass es nicht verdammt wehtun kann. Das
Ohne
ist.
Ende, ja, und
Ja.
ich würde auch an der Stelle sofort sagen, es gilt für mich auf Beziehungsebene, aber nicht für toxische Beziehungen. Da würde ich wieder ein Veto einlegen und sagen, das würde ich nicht übertragen. Aber in dem klassischen Beziehungsfeld glaube ich, dass diese Idee, zu sagen, okay, ich gucke, ob ich noch was Besseres finde, dass das sehr weit verbreitet ist. Und diesen Schmerz sich einzulassen, weil eben das wehtut, ich glaube, das ist seltener. Aber ich weiß, dass aus diesen Verletzungen oft wirklich wesentliche Erkenntnisse resultieren. Guck mir das ja an, ich spreche das, mache das, keule das wieder und nochmal, bis ich für mich die Essenz habe, von der ich annehme, das ist jetzt der Urgrund.
Urgrund, wenn ich kurz einhaken darf, im Sinne von Kernverletzung, der dahinter steckt oder was oder.
Das ist ja nicht immer eine Verletzung. Manchmal ist ja die Projektion, die Täuschung, das sich selber täuschen, schon das, worum es geht. Ja, oder auch was sehr verbreitet ist, also was ich gut kenne, ist mir die Verantwortung rüberzuschieben und ich muss sehr genau hingucken, ob ich wirklich zuständig war. Mir
Oder
als Ulrike, ja, und dann, weil. Ich bin oft bereit, die Dinge dann erstmal zu nehmen und zu denken, naja, klar, da war ich über Ziel oder war ich zu schnell oder was auch immer. Und immer wieder innezuhalten und kurz zu checken, stimmt das überhaupt? Nur weil jemand bereit ist, Verantwortung zu übernehmen, heißt das nicht, dass er grundsätzlich verantwortlich ist. Und ich glaube, dieses sich immer wieder aufmachen, immer wieder hineinzugeben in dieses Leben mit allen Risiken, ist das, was das so erstrebenswert macht? Katja ist nicht einverstanden.
Ich bin da nicht so sicher, ob es das ist, was das Leben so erstrebenswert macht, weil damit nicht klar ist von vornherein, sonst wird langweilig, sagst du.
Na, eher in dieser Idee von, will ich an manchen Stellen noch die Erfahrungswerte haben, die ich mit 18 hatte? Ich bin da häufig heilfroh, dass ich das anders inzwischen entscheide. Und die meisten Erfahrungen sind eben nicht aus Glück entstanden, sondern in berüchtigten Reifungsprozessen. Und na klar, das ist ja wieder dieses Beispiel mit der Glühbirne, was ihr schon von mir kennt. Also je älter ich werde, umso bereitwilliger bin ich auch mal richtig Licht zu machen. Und dann sehe ich natürlich auch deutlicher meine Schatten und das, was ich verkorkst oder verbottelt habe, als mit 25 Watt. Und gleichzeitig weiß ich, aber wenn ich es sehe, weiß ich auch, wofür ich Verantwortung übernehme. Und bei 25 kann man mir schnell was hinschieben. Bei 100 sehe ich den Umriss sehr klar. Aber ich sehe eben auch meinen Mist. Und Achtsamkeit, glaube ich, jetzt werden einige machen, neigt meiner Meinung nach zu 40 Watt.
Schön romantisches Schummerlicht, meinst du?
Als die Amplituden rausnimmt.
Ja.
Dem hingucken wollen oder diese Bier.
Ich glaube, es tut weh. Das ist ja das, was Felix vorhin gesagt hat. Also seine Idee, dass Zugehörigkeit mit einer Idee von Verschmelzung einhergegangen ist. So, jetzt hast du eine 100 Watt Glühbirne und eine 25 Watt Glühbirne. Na, das verschmelzt mal. Du gerätst ja dauernd aneinander. Das heißt, es wären Beziehungen nur auf tatsächlichem identischen Lichtlevel möglich. Na, den Menschen findet man. Also ich schwanke in meinen Beleuchtungsaktivitäten über einen Tag, über eine Woche, über ein Jahr, über Jahrzehnte in meinem Leben. Und das finde ich in Ordnung. Und ich weiß, als ich in der Wüste war, 3 Monate lang mit einem Mönch, da waren wir ja sehr dicht an einem Verschmelzungsmodus dran, weil da haben wir nebeneinander gelegen im Wüstensand und irgendwann angefangen, identisch zu träumen. Und ich kann ehrlich sagen, ich fand das gruselig. Ich fand das in keinster Weise prickelnd. Und war heilfroh, dass ich keinerlei erotische Träume hatte. Er wahrscheinlich auch. Ja, aber das ist ja genau der Moment. Also wie Verschmelzung, okay, dann ist einem vielleicht, wenn man echt verschmolzen ist, das nicht mehr unangenehm, aber ich fand diese Idee und ich fand das so erschreckend, dann morgens konnten wir weitersprechen, wenn der eine angefangen hat zu reden. Also das ist nicht mein Lieblingskonzept, so ein bisschen Geheimnis in der Bindung, in der Beziehung, im Freundeskreis, Überraschung, Neuentdeckung, finde ich total gut.
Echt dieses Anknüpfen, als wenn ihr nicht geschlafen hättet.
Ja, also nur weil Felix das so gesagt hat, also ich habe also eine Erfahrung gemacht, die sehr ähnlich ist und ich fand sie nicht so prickelnd, dass ich die meinen Rest meines Lebens hätte haben wollen.
Weil sie in deine Freiheit beschränkt hat, oder?
Ich glaube, wenn du so viel Ortskenntnis von einem anderen hast, der alle deine Verletzungen kennt, der deine Biografie kennt, der sozusagen, wo genau diese Grenze, du weißt zwar noch, wer ist und dass das nicht du bist, aber wenn die Idee dann immer schon klar ist, warum du so reagierst oder wie es weitergeht, ich finde das ganz ernst drüber. Ich will jetzt nicht sagen grundsätzlich, aber ich finde es schon schön, überrascht zu werden, auch vom Verhalten anderer. Ja, das gibt natürlich auch die Dehnfugen, wo ich denke, aber es gibt, wenn ich wählen müsste, diese Einheit im Gleichklang oder eine Einheit in den Schwingungsfrequenzen, ich würde mich für Schwingung entscheiden. Und die Schwierigkeit war ja auch, also nach 3 Monaten sind dann andere dazugekommen, weil die uns abholen wollten. Und wir konnten die ja nicht an uns ranlassen. Die waren wie Fremdkörper. Also das war, als wären wir überhaupt nicht mehr gemeinschaftsfähig. Also als wären wir in so einer Dauerschleife, Partyende, wir gehen jetzt. Und bis jemand fängt einen Satz an und der andere spricht ihn weiter, sieht man manchmal bei älteren Leuten, wo ich auch denke, passiert mir auch, jedes Mal denke ich, oh, bloß nicht. Na, das gibt ja so ältere Leute, die hören mitten im Satz auf und der andere weiß, wie der Satz weitergeht. Da ist wenig, was noch überrascht. Und ich glaube, das ist das, was dann schwierig wird. Und da hätte ich gern mehr Teilhabe, auch mehr Teilhabe am anderen. Theoretisch muss ich bei einer Verschmelzung ja gar nicht mehr kommunizieren, weil ja klar ist, was ich fühle. Was ich fühle, fühlt der andere oder die andere. Ach nee, danke, ich raus. Mal das Gefühl zu teilen, ja, weil es was Besonderes ist. Aber das als Dauerschleife.
Treibt mich mehr um das Thema, als ich es am Anfang erwartet hätte.
Ja, wenn man das mal so durchdenkt, was das dann heißt.
Und vielleicht braucht man manchmal auch so eine Idee von Verschmelzung und gleichmäßig träumen, um danach zu sagen, reicht. Aber ich würde aus der Erfahrung sagen, ist nicht besonders gemeinschafts- und freundestauglich und bringt auch andere in Ausnahmezustand, kann ich auch erzählen. Also hat auch für ganz große Sorge bei anderen, also weil eben man nicht mehr gemeinschaftsfähig ist, man ist so aufeinander fixiert, da ist kein Raum mehr.
Bin dann andere bedrohlich oder was war das?
Na, ich glaube, dass diese Idee, jetzt erzählt doch mal, wie war denn und wie geht's euch denn? Und das war alles so, was haben wir denn erzählen? Das ist doch klar. Das war aber den anderen nicht klar. Das war auch alles so einge, also das war total, wie ist der Tagesablauf, wann passiert was, wie ist was. Und auf einmal war das irgendwie anders. Ja, fand ich schon auch. Also das hat eine ganze Weile gedauert, um überhaupt wieder in das hineinzukommen, auch zurück dann hier in Deutschland, in das, was Leben ist. Also wie das Leben so funktioniert, weil es war eher eine stille, wortkarge Aktion.
Das ist ja, was man von Leuten, die lange alleine leben, auch sagt. Ne? Das ist so eine, wie man oft sagt, so eine Schrulligkeit entsteht und dann eine weniger Bereitschaft, Dinge anders zu machen, wenn
Ja,
sich
weil
was.
ich glaube, das, was dann passiert, ist eine Struktur und die Struktur ist eigentlich ein Automatismus, der gibt Halt und dieser Halt heißt aber auch, ich habe ein Gerüst. Und was dann passiert ist, dass alle anderen dauernd an diesem Gerüst wackeln. Ja, Felix, da sind wir jetzt gelandet mit dir und deinem Thema.
Das Problem für mich. Ja. Ja, ich sehe, ich habe schon auch noch anscheinend viele Idealvorstellungen, wie ich es gerne hätte.
Na, die Frage ist, ob das kalte Vorstellungen sind. Also Vorstellungen, die dein Leben ärmer und kälter machen, weil sie so hoch greifen, dass sie nicht erfüllbar sind.
Ja.
Und damit der Überlebensstrategie Raum geben und sagen, na gut, du bist eben mit deiner Geschichte so, dass du nicht liebenswert bist oder was immer einem da ins Hirn kommt. Und ich glaube aber, dass das eine Idee ist, also dass dieser Anspruch, der ans Gegenüber gestellt wird, so extrem ist, dass er dem, wie wir leben und mit welchen Verletzungskulturen wir aufwachsen, mit welchen Traumatisierungen kaum gerecht werden.
Ja, aber ich habe ja auch viele Begegnungsmomente gehabt, die wirklich tief und schön waren. Und dann setze ich manchmal den Maßstab etwas hoch und denke, das müsste wieder so sein oder mindestens wieder so.
Ja,
Ja.
das ehrt ja nicht den wirklich schönen warmen Moment oder die warme Zeit, sondern es macht daraus einen Anspruch und dadurch geht der Moment ja kaputt, was ja viel schlimmer ist, finde ich, weil das zerstört ja die Einzigartigkeit dieser individuellen Begegnung. Und ich kenne viele, die auch sagen, sie haben, weiß ich, eine Jugendliebe gehabt oder irgendwann später und da ist nie wieder jemand rangekommen. Ja, das sind ja so Ideen und dann denke ich, naja, klar, weil mit 18, 20 oder so, meinetwegen auch noch mit 30, hat man nicht die Verletzungsgeschichte wie mit 50, 60 oder wie auch immer. Einfach andere Dinge und eine andere Verantwortung in unserem Leben. Und natürlich andere Ansprüche. Und deswegen, ich glaube, wenn du zurückgehst, Felix, an den Moment, das ist, Katja würde sagen, Goldstaub oder Sandra würde sagen, das ist Goldstaub, also ein Moment, der nicht kopierbar ist, der nicht wiederholbar ist oder eine Zeit, die einfach einzigartig ist, dann glaube ich, relativieren sich Ansprüche an das Gegenüber, was sonst immer mit diesem Ideal gemessen wird. Und das ist einfach nicht fair, tut einfach auch so weh, weil jeder andere sich an dieser Begegnung misst und ja keinen Raum hat, wenn es nicht sofort dieses Level erreicht, kann sich ja dann auch nicht mehr entwickeln, weil deine Enttäuschung das nicht so ist, jede weitere Entwicklung ja auch schon, naja, kappt. Also da wird ja schon was mit der Wurzel ausgerissen, weil es dem Anspruch nicht entspricht.
Verhindert er sofort den Kontakt unter Umständen auch, gell?
Und da ist auch kein Reifeprozess mehr oder dass jemand vielleicht eine andere Zugangswege benutzt, weil ob die Beziehung das wird oder nicht, das wissen wir zu dem Zeitpunkt ja eh nicht.
Ja.
Deswegen auch dieses Dimmen.
Ja.
Also, weil es unterschiedliche Begegnungen sind und auch mit unterschiedlicher Tiefe wahrscheinlich.
Ja.
Ja, wenn ich da ein Ideal habe und es da hinstelle, dann.
Geht der andere wirklich dabei kaputt?
Ja.
Und im Umkehrschluss behält man aber, wenn man dieses Ideal oder diese Messlatte anlegt, ja immer die Kontrolle.
Nein, nicht wirklich, weil man hat eine scheinbare Kontrolle, aber man hat selber theoretisch eine zerstörerische Art, weil die Einzigartigkeit dieser wunderbaren Begegnungen mit dieser Person X eben nicht in die Einzigartigkeit gestellt werden. Das ist ja viel schlimmer. Du hast die Kontrolle, aber diese Einzigartigkeit geht dir flöten. Weil du sagst ja, das alles andere muss so werden wie das. Das entwertet ja. Das ist ja wieder eine Retrospektive, die weggeht von dem, das war toll, das war einfach großartig. Und wie das andere wird und auf welchen Ebenen sich das eventuell auf anderen Sphären für großartig empfindet oder entwickeln lässt oder vielleicht auch gar nicht, das ist ja erstmal völlig frei. Das ist ja ein Kopfkino. Das Stilisieren zur Ikone. Aber das ist Anbetung, steht auf dem Sockel, ist nicht lebenstauglich. Kann nie jemand erreichen. Und ich glaube, dass das gefährlich ist, weil diese Anbetungsideen haben mit Leben und dem, dass es auch da schon Ursache, Wirkung, Schatten und Licht gab, selten was zu tun, sondern wir wollten das nicht sehen. Wir stilisieren das in der Retrospektive hoch, 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 um zu sagen, das war so großartig. Und wenn ich mit Leuten spreche über solche Beziehungen, bloß ein, maximal zwei Fragen stellen und das Kartenhaus bricht zusammen. Weil es ist eine Übererhöhung, also eine Überhöhung, so rum, von etwas, wo ganz klar ist, das stimmt nicht. Dann ist der Logos dermaßen trickreich, dass ich die Sachen, wo es nicht so war, gekappt habe. Weil wenn das so eine Ikone wäre, dann müsste ich doch mit der noch zusammen sein.
Nee, weil es ging ja nicht um die Beziehung, sondern nur ums Verlieben.
Nein, das ist nicht lustig, aber ihre Geste davor.
Macht es unfair für alle anderen.
Hm.
Also ich möchte mich nicht an Gottes Stellvertreter messen lassen. Ja, das ist eine Ikone. Und deswegen glaube ich, Felix, ist die Lösung zuerst zu gucken, wie kommt es zu dieser Idee, dass das die ultimative Begegnung war. Und es lohnt sich ja eventuell aufzuschreiben für sich selber erstmal und zu gucken, was ist das, was damals dich so ja, erfasst hat, dass du sagst, das hätte ich gerne wieder. Das ist der Einstieg in die Droge, ne? Und deswegen glaube ich, muss man beides angucken, weil sonst es wirklich eine Sehnsucht ist. Ich will genau das und immer wieder und nicht, ich sehne mich nach Begegnung. Weil Begegnung, wenn sie echt ist, hat keine, wie soll ich sagen, Duplizierung des Alten, sondern ist offen für, mal gucken, was jetzt was. Im Hier, heute und aktuell.
Und dann sich davon verabschieden?
Nee, sondern den Wert daraus ziehen, aber eben auch richtig Licht machen und sich den Schatten angucken, den man da veranstaltet.
Ich kann ziemlich genau auf eine Situation bringen. Das war, mich hat mich zu meiner Mutter gefahren und wollte eigentlich wegfahren, ich sollte da bleiben. Und das war nicht, also das war im Gefühl nicht möglich. Ich dachte, wenn ich jetzt hier bleibe und er fährt, sterbe ich. Das war in der Intensität, ging nicht. Und diese Intensität von Gefühl, daran mache ich fest, wie sehr ich den Mann geliebt habe.
Das bezweifle ich, weil das zeigt, wie sehr du von deiner Mutter abhängig warst. Das ist das, warum ich sage, mach mal richtig Licht. Und das sage
Ja,
ich
darum
auch
erzähle
dem.
ich es jetzt, weil ich dachte, du kannst mit Licht machen.
Ja, all gemacht.
Danke.
Weil das
Erklärst du
eben, naja, weil in dem Moment, wo deine Mutter diesen Satz sagt und das so eine
das? Was
Vehemenz,
meine Mutter sagt.
na, das ist ja nicht ein Satz, den du sagst.
Wie?
Na, fangen wir nochmal von vorne an. Erzähl mal die Geschichte nochmal.
Okay, ich fahre zu meiner Mutter und die Idee war, das war die Verabredung, ich
Genau.
bleibe da, Micha fährt wieder.
Ja.
Als es an die Zeit kam, Micha fährt wieder, bin ich mitgefahren, weil die Vorstellung, ich fahre nicht mit, war nicht vorstellbar.
Ja, aber das, was dahinter kommt, ist ja nicht, dass das deine Erfahrung ist. Das ist die Erfahrung deiner Mutter.
Und was hat meine Mutter da erfahren?
Sie wird das erlebt haben, dass dein Vater gegangen ist und nicht wiederkam.
Habe ich auch erlebt, ja. Haben wir Bilder erlebt.
Genau, das heißt, da habe ich eine Projektion auf eine Situation. Aber es ist nicht deine.
Das habe ich von meiner Mutter hingenommen?
Nein, Katja, du wolltest nur 25 Watt. Okay, nee, also das hast du nicht von deiner Mutter. Es ist dir total in dem Moment aus dem Herzen gesprungen.
Hätte ich jetzt gedacht?
Ja, das ist die schöne Überlebensstrategie. Das
Das
ist
habe ich mir
gut.
zugeschrieben, ist ja nicht meins.
Das ist nicht deins. Du hast diese Erfahrung gar nicht gemacht, dass dein
Nicht auf einer
Beziehungspartner,
Paarebene, ja.
ja, aber nicht, dass dein Beziehungspartner geht und du bist
Genau. Nicht
mit
auf der
deiner Witwe.
Paarebene.
Genau, das hat nie stattgefunden. Und daran siehst du, was da ausgelöst wird.
Wahnsinn, ne?
Ja, und
Und
was
dann
ist das? Ja, das sind Emotionen, die hast du von deiner Mutter wahrgenommen und hast sie von deiner Mutter übernommen. Und in dem Moment ist klar, okay, das will man nicht besonders häufig erleben. Sterben ist keine prickelnde Idee in den jungen Jahren. Ja, aber das ist Licht machen.
das ist Licht machen. Gut, dass ich dir das erzählt habe. Danke für Licht machen.
Und deswegen glaube ich, dass diese Ideen, also warum und wie, ganz viel mit dem zu tun haben, wo wir was übernommen haben. Einen Sack von unseren Eltern, weil wir sehen haben, wenn wir den lassen, dann brechen die zusammen. Wir sind aber abhängig von denen. Und es ist ja auch die Frage, warum, ohne dass Felix jetzt antworten muss, aber warum ist Felix von dieser Begegnung hier so stilisiert, so abhängig? Und es gibt keine Ikone der Ikone.
Um Gott.
Mehr als Anbetung ist nicht. Aber ich müsste ja zuerst das runterholen, wieder auf Bodenhaftung. Und dann kann ich gucken, was ist das. Und das ist eine Einladung, Felix, wirklich zu gucken, wie bekommst du dieses Bild von der Wand runter auf den Boden. Und das geht immer noch mit Wertschätzung. Ja, weil das ist nichts, was man dir nimmt. Aber ich glaube, dass die Verklärung in der Retrospektive von solchen Begebenheiten verhindern, dass wir ähnlich qualitativ gute Dinge erleben. Ja, und deswegen ist ja Verklärung im Glauben, in den christlichen Kirchen, aber auch im Buddhismus ein Riesenthema. Ja, da verklärt sich mein Geist. Das ist total irre, weil ich was Klares auf was anderes werfe. Das sehe ich ganz klar und alles andere vernebelt. Da bin ich ja selber nicht mehr klar. Bin verklärt. Finde ich so beeindruckend, also auch wie da Kirche oder ja, also die Art der heiligen Geschichten uns hilft, genauer hinzugucken, was sind diese Eingebungen und diese prophetisch eher angehauchten Sichtweisen. Deswegen, und da hilft Brille putzen, Brille aufsetzen und nochmal neu gucken. Und das ist eben das Risiko, ne, Felix? Will man das?
Ja.
Genau, der Taube und der Spatz. Und manche Leute haben lieber die Taube auf dem Dach und können ein ganzes Leben sich damit quälen, zu sagen: Ich arme Jungfer zart, ach, hätte ich doch genommen den König Drosselbart. Der kommt wieder und wieder und wieder und sie ist immer noch bei: Ich arme Jungfer zart, ach, hätte ich genommen den König Drosselbart. Der steht immer vor ihr, ist immer, egal ob als Bettler, als Schneider, als Kaufmann, es ist immer Drosselbart. Er hat es nicht gesehen.
Das ist auch nochmal eine gute Metapher, weil da ist ja auch eine Linie drin. Das ist tatsächlich was, über was ich mir schon länger Gedanken mache. Warum sehe ich Frauen, die es gut mit mir meinen, nicht? Und habe da vielleicht so eine Art Wiederholung in alten Verhalten immer drin? Das ist das, was mich schon länger fragt.
Naja, bei Frauen, die es nicht gut mit dir meinen, kannst du dich behaupten. Wenn das deine Idee ist, männlich zu sein, kann man ganz schnell Licht machen. Wird dir nicht gefallen, aber das ist ja die Schwierigkeit. Und das ist aber das, wie du dich behauptest. Und die Frage ist, welche anderen Ideen gibt es dann mit Frauen, die es gut mit dir meinen, wenn das sozusagen ein unbekanntes Terrain ist? Ein ungesichertes, unbekanntes oder ein teilweise unbekanntes Terrain.
Da ist wenig Kontrolle, muss ich sagen.
Ja, ich empfehle, nimm einen Kompass. Das große letzte Abenteuerland in dieser doch ach wie vermessenen Welt ist eine Beziehung. Du sprichst die Sprache nicht, hast keine Landkarte, keinen Kompass und du hast keine Wettervorhersage. Du weißt nicht mal, ob du in deinem Rucksack die passende Klamotten und alle Alltagsgegenstände hast, die du gerade brauchst. So lassen wir uns auf Beziehungen ein. Und dann denken wir, ah, die spricht Asiatisch, ach nee, das ist Korea und Vietnamesisch. Ja, das funktioniert leider auch nicht. Und dann nehmen wir den nächsten und sagen Vietnamesisch und Chinesisch. Na, geht auch nicht. Dann nehmen wir Basic, Vietnamesisch und Thai und wundern uns, dass das immer, immer schief geht. Aber es ist dicht dran am Schiefgehen. Aber es ist ach so vertraut. Ja, das kenne ich schon und jetzt raus. Dann hauen wir ab, weil wir das schon wieder kennen und fragen nicht, wieso habe ich mich eigentlich dafür entschieden? Wieso habe ich denn so einen Asienfimmel? Muss nicht Asien sein.
Ja, finde ich mich jetzt nicht wieder, aber in der Botschaft dahinter finde ich mich wieder.
Ja, das ist ein Riesenabenteuer. Wir wissen so gut wie nichts. Und wir haben zig Error-Meldungen in unserem Hirn, in unserem Herz und in unserem Körper. Aber das hilft nicht. Immer noch so eine Was nehme ich mit Runde machen?
Also ich nehme heute tatsächlich sehr viel mit. Eins, was wesentlich ist, ist die Erkenntnis, oder dass ich auch schönen Begegnungen, die schön waren, auch wenn sie dann im Alltag, wie du es genannt hast, Ulrike, sich verändert haben, trotzdem den Wert der Schönheit behalten dürfen. Und das macht für mich nochmal die damit verbundene Erkenntnis aus den Begegnungen noch wertvoller, weil sich die Perspektive erweitert hat. Was gerade schwierig noch für mich ist, damit umzugehen, schwierig im Sinne von, das arbeitet stark in mir, ist einfach offensichtlich das Thema der Kontrolle, was mich immer noch stark umtreibt, auf eine sehr subtile Art und Weise. Eine Kontrolle, die vermeidet, in Beziehung zu gehen, die auch mit Illusionen verbunden ist, die Illusion der Achtsamkeit. Und das hat mir viel Klarheit verschafft. Das wird aber noch ein bisschen sickern und arbeiten, weil sich da eine Schicht aufgetan hat, wo ich noch ein bisschen mehr Erkenntnis brauchte mit. Und die Metaphern haben mir halt sehr gut gefallen. Einmal das Drosselbart-Thema, also bei mir wäre es dann eine Drosselbärtin. Und das Thema Rucksack und Kompass, also die Metapher mit der Beziehung und dem Rucksack. Also war für mich halt ein sehr toller Abend. Hab viel erkannt und es arbeitet viel und wird auch viel nacharbeiten.
Ja, was passiert ist, was wir überlebt haben und immer noch da sind. Und Tatsache, die Sachen, mit denen ich mehr Übung habe, wie das verlassen werden, nicht mehr
Ja, du
bedrohlich
hast
sind.
viel mehr Übung. Erfahrung ist das, was du bekommst, wenn du nicht bekommst, was du bekommen wolltest. Davon hast du reichlich.
Genau, das ist jetzt, da wird es noch mehr geben, wenn ich hingucke. Das andere sind mit dem verlassenen See gerade und mit dem Schmerz, das ängstigt mich noch. Und ich habe ja auch das Verlassen wie ein überlebt. Und dann werde ich das mit dem Verletzten vielleicht auch überleben. Und irgendwann wird mich das nicht mehr ängstigen, wenn ich da in Dosen öfter mal durchgehe. Das fand ich das Interessante, das ist ein guter Weg, glaube ich.
Ja, was mir so klar geworden ist heute Abend, ist, dass ich halt wirklich irgendwie so viele Idealvorstellungen habe, wie ich es vielleicht gerne hätte und so. Und dann ist da eine Maßstabslatte, die sehr hoch ist und da vermeide ich alles andere. Ja, viel mehr halt wirklich im Moment in eine Begegnung gehen und schauen, was ist denn da? Oder wo stehe ich jetzt gerade? Was ist jetzt mir da gegenüber? Diese Einzigartigkeiten sehen und nicht irgendwie schon wieder im Hintergrund dieses Bild haben da oben. Ja.
Es gibt so eine herrliche Postkarte bei uns in Deutschland. Glaubst du an die Liebe auf den ersten Blick oder soll ich noch mal reinkommen? Wäre dann deine.
Gut. Süß.
Na, ich fand das Thema Verschmelzung sehr interessant. Mir war nicht klar, wo das herkommt. Also Trennung, verlassen werden. Es war echt wie so ein großer Klumpen in mir und da mal Licht zu machen und zu verstehen. Fand ich, ja, ziemlich cool. Also auch die Idee mit dem Altglas, also was für Ideal Idee ich habe, die da mal reinzupacken und Tschüss zu sagen. Finde ich ziemlich cool. Das ist sehr pragmatisch und Glascontainer ist altbewährt. Ja, also vielen Dank für den schönen Abend mit euch.
Individualität macht die Welt bunt, bringt uns an Grenzen und drüber hinaus. Tanz aus der Reihe, tanz dich selbst. Also feier dein Leben, deine Freunde und dich. Zeig, wer du bist. Sei nicht sauber, sei kreativ. Feier dein Leben und das, was du bist.